Deutschlandfunk Interview.
Im Schloss in Versailles wurde eine Friedensordnung besiegelt. Heute allerdings dreht sich dort alles um den Krieg in der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen kommen nämlich am zweiten Tag zu ihrem informellen EU-Gipfel zusammen und sie müssen ganz grundsätzliche Fragen klären. Wie viel Hoffnung sollen sie der Ukraine machen auf einen EU-Beitritt? Und wie wird die EU unabhängiger von Russland? Derzeit importiert die EU ja rund 40% ihres Gases aus Russland. Manche fordern ein komplettes Embargo. Am Telefon ist jetzt der Sozialdemokrat Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission. Er koordiniert unter anderem die Green Deal-Politik der Kommission. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die USA und Großbritannien senden ein ganz klares Signal an Russland und stoppen Ölimporte. Warum schafft die EU das nicht?
Wir müssen, wenn man Sanktionen macht, dann muss man dafür sorgen, dass diejenigen, die von den Sanktionen getroffen werden, härter getroffen werden als wir selber. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir Putin es schwer machen, aber nicht, dass wir Sanktionen treffen, die unsere Gesellschaft schwächt. Wir brauchen eine starke Gesellschaft jetzt. Also alles liegt noch auf dem Tisch. Wir haben noch Möglichkeiten, weitere Sanktionen einzuführen, aber wir müssen das so tun, dass Putin getroffen wird und nicht wir selber.
Wenn Sie sagen, alles liegt noch auf dem Tisch, heißt das, ein sofortiger, kompletter Importstopp ist weiterhin eine Option?
Alle Optionen gibt es jetzt. Ich denke aber, dass das heute nicht zu einer Schlussfolgerung in diesem Sinne kommt. Aber wir müssen noch die Möglichkeit haben, weitere Sanktionen zu treffen. Der Krieg hat jetzt wirklich barbarische Formen angenommen. Wenn Krankenhäuser bombardiert werden und so weiter, dann müssen wir auch die Möglichkeit haben, noch weitere Sanktionen zu treffen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir zu Hause unsere Hausaufgaben machen, damit wir nicht uns selber schwächen, wenn wir entscheiden würden, auch einen Gas- oder Ölboykott einzuführen.
Und wie sehr nehmen Sie an, würde man sich selber schwächen? Also es gibt Berechnungen von den Universitäten Köln und Bonn, die zu dem Schluss kommen, dass selbst bei einem vollständigen Stopp von Gasimporten zumindest die deutsche Wirtschaftsleistung um bis zu 3% sinken würde. Das wäre weniger als der Wirtschaftseinbruch bei Corona. Können Sie da nicht die deutsche Regierung auch von überzeugen, dass man dieses Opfer jetzt wirklich bringen sollte?
Ja, wir können bei den Gasimporten, die Russen haben auch gedroht damit, dass sie uns kein Gas mehr liefern, das würde uns keine ganz große Schwierigkeiten bereiten. Das können wir verkraften. Bei Öl ist eine andere Geschichte, ist komplizierter. Die Amerikaner nehmen ja fast kein Öl aus Russland, sind nur 3 oder 3,5%. Wir haben 23% des Öls, kommt aus Russland. Also wenn man das über Nacht nicht mehr einführt, das hätte ganz weitgehende Konsequenzen. Wir können uns aber darauf vorbereiten. Also das machen wir jetzt auch. Wir müssen unsere Abhängigkeit von der russischen Energie jetzt schnell abbauen. Und dazu haben wir auch ja Pläne verbreitet.
Herr Timmermans, wenn Sie jetzt sagen, wir können uns darauf vorbereiten, glauben Sie, dass das Putin beeindruckt?
Ich glaube, dass Putin schon, der spielt jetzt Fabank. Auch die amerikanischen Sanktionen beeindrucken den nicht mehr. Die haben aber eine Konsequenz, so wie unsere Sanktionen auch. Wir haben schon 3 sehr schwere Pakete, beschlossen. Und die haben, das kann man in der russischen Wirtschaft sehen, die haben einen ganz, ganz großen Einfluss aufs Land. Und ich hoffe, dass das dann auch bei den Eliten in Russland zu einer Änderung der Position führt und dass man vielleicht den Putin davon überzeugen kann, dass er so nicht weitermachen muss. Ich kenne Putin schon seit 1991. Der gibt nie nach. Der wird immer weitergehen. Der legt immer noch mehr drauf. Also der wird das selber nicht machen. Aber wenn Russland so leidet, jetzt wirtschaftlich, hoffentlich haben die Eliten dann einen Einfluss auf ihn, dass er vielleicht mit diesem schrecklichen Krieg aufhört.
Die EU will jetzt ja bis Ende des Jahres ihre Erdgasimporte um 2/3 senken. So ist zumindest ihr Plan. Man möchte mehr strategische Unabhängigkeit und zum Beispiel dann Flüssiggas aus Ländern wie Ägypten, aber auch Westafrika bekommen. Wie soll die EU denn unabhängiger werden, wenn man sich abhängig macht von Energie aus undemokratischen Ländern wie Ägypten oder Krisenregionen wie Westafrika?
Ja, wir werden natürlich erst richtig unabhängig, wenn wir unsere eigene Energie erzeugen. Dazu müssen wir schnellstens Photovoltaik ausbauen, wir müssen Wind aufs Meer ausbauen, wir müssen auch Biogas ausbauen. Es ist auch richtig, dass die deutsche Bundesregierung dazu 200 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Das ist die richtige langfristige Lösung. Aber kurzfristig müssen wir dieses russische Gas ersetzen mit anderem Gas. Dazu brauchen wir auch Kontrakte mit anderen Ländern. Also dazu bemühen wir uns. Meine Kollegin Simpson ist schon weitgehend damit beschäftigt, diese Kontrakte zu schließen. Also es gibt eine langfristige Sache, die wir machen können, unsere eigene Energie erzeugen. Das wird dann erneuerbare Energie. Und kurzfristig müssen wir andere Lieferanten finden, damit wir kurzfristig schon weniger abhängig sind von Russland.
Und ist da die EU-Infrastruktur tatsächlich gut aufgestellt und bereit? Also wenn man das Beispiel Spanien zum Beispiel anschaut, das soll eine wichtige Rolle spielen, weil dort Gas aus Algerien ankommt. Allerdings hat Spanien nur zwei Pipelines und die können sehr, sehr, sehr viel weniger durchlassen als Nord Stream 1. Ist die EU nicht allein schon von ihrer Infrastruktur her gar nicht so weit, dass sie jetzt unabhängig werden kann?
Ja, wir müssen unsere Infrastruktur jetzt schnellstens verbessern. Dazu haben wir auch Pläne, dazu haben wir auch jetzt das Geld. Aber ich muss dazu auch sagen, Frankreich hat lange Zeit, sagen wir mal, aus wirtschaftlichen Gründen nicht wirklich daran mitarbeiten wollen, damit wir diese Konnektoren zwischen Spanien und Frankreich bauen. Jetzt ist es aber nötig, nicht nur für Gas, auch für Erneuerbare. Spanien und Portugal machen mehr Erneuerbare, als sie selbst benutzen. Und die können damit nicht nach Europa. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das müssen wir sehr schnell ändern.
Herr Timmermans, noch mal eine grundsätzliche Frage. Sie haben gerade von mehr Klimaschutz auch gesprochen und haben gesagt, dass das nicht beschlossene Klimapaket vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs schneller umgesetzt werden soll. Wenn jetzt ganz grundsätzlich wir mal fragen, warum motiviert Sie Putin eigentlich mehr als eine Klimakrise, die langfristig den Planeten zerstört?
Nee, ich bin natürlich von dieser Klimakrise mehr motiviert als von sonst etwas.
Aber warum sagen Sie, dass es jetzt schneller umgesetzt werden muss vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und nutzen dieses Momentum?
Weil wir gehen so schnell, als möglich ist, was unsere Mitgliedstaaten uns bisher erlaubt haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir gut hören auf unsere Wissenschaft, damit wir diese Temperatursteigerung auf 1,5 Grad beschränken. Aber jetzt wird auch unsere Sicherheit unmittelbar von Putin bedroht. Das gibt ein extra Motiv, damit wir noch härter daran arbeiten müssen. Und da können wir hoffentlich auch alle Mitgliedstaaten davon überzeugen, dass wir jetzt mehr Dampf machen müssen.
Sicherheit, da gibt es ja auch jetzt die Frage der Lebensmittelversorgung. Da sagen jetzt schon viele in der EU, wir müssen mehr Nahrungsmittel in Europa erzeugen und müssen auch helfen, dass global die Ernährungssicherheit dargestellt wird. Müssen Sie angesichts dieser wichtigen Herausforderung jetzt nicht Ihre Green Deal Pläne aufgeben, zum Beispiel Flächen stillzulegen oder Düngemittel zu reduzieren?
Nein, denn wenn es uns nicht gelingt, unsere Biodiversität zu schützen, dann wird es mit der Landwirtschaft auch völlig schief gehen. Also wir müssen nicht die Analyse vernachlässigen, dass die Art und Weise, worauf wir heute Landwirtschaft betreiben, uns Schwierigkeiten hat, auch langfristig zu Schwierigkeiten führt. Denn wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Pestizide benutzen, dass wir mehr Biodiversität schützen. Das ist für unsere Gesundheit, fürs Überleben der Menschheit unheimlich wichtig. Und es gibt auch damit viele neue Möglichkeiten für unsere Landwirte.
Genau, aber wie soll das denn zusammengehen? Also der DIW-Präsident Marcel Fratscher, der sagt, die Nahrungsmittelpreise, die werden einfach deutlich steigen. Wird das dann nicht noch alles viel teurer, wenn man es klimafreundlicher macht?
Nein, es wird teurer, wenn man so weitermacht wie jetzt und dann unsere Biodiversität so schadet, dass es ganz große Pandemien geben wird. Also was ist dann teurer? Ich muss sagen, ich bin nicht erstaunt, dass diejenigen, die vorher schon keine Änderung in der Agrarpolitik wollen, jetzt diese Krise benutzen, um zu sagen, dass ja, jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Also das habe ich mit dem Green Deal auch erlebt. Da hat es auch beim Covid Leute gegeben, die sagen, ja, schön dieser Green Deal, aber jetzt müssen wir das mal vergessen, denn jetzt haben wir eine andere Krise. Da haben wir haben wir zeigen können, dass wir genau jetzt diesen Green Deal brauchen, damit wir auch diese Herausforderungen bewältigen können. Also wir müssen nicht den Blick darauf verlieren, dass unsere Menschheit auch kämpft fürs Überleben, weil unser Klima leidet, weil unsere Biodiversität leidet. Und da haben wir auch eine ganz, ganz große Pflicht unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber.
Herr Timmermans, lassen Sie uns noch auf eine Beitrittsperspektive für die Ukraine schauen. Die Ukraine wünscht sich einen schnelleren Beitritt. Jetzt heißt es allerdings in dem Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels, die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Es gibt aber keine konkreten Zusagen. Hat Ursula von der Leyen der Ukraine letzte Woche zu voreilig Hoffnungen gemacht?
Nein, ich glaube auch die Schlussfolgerungen, die wir jetzt sehen, diesen Entwurf, führt dazu, dass wir als Kommission jetzt eine Analyse machen werden. Was ist möglich und was sind die kurzfristigen Sachen, die wir machen können und was muss langfristig geschehen? Also ich glaube, Ursula von der Leyen hat richtig gesagt, die Ukraine gehört zu Europa. Wenn man sieht, mit wie viel Mut die ukrainischen Frauen und Männer kämpfen für Demokratie, für Freiheit, dann können wir nicht anders als die Schlussfolgerungen ziehen, die gehören zu uns.
Gleichzeitig?
Und jetzt müssen wir...
Ja, bitte. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass die EU immer wieder beklagt hat, dass es zu wenig Reformanstrengungen gibt. Also im letzten Jahr hat der Rechnungshof noch gesagt, dass die Ukraine trotz 2 Jahrzehnten Förderung durch die EU immer noch besetzt ist von Oligarchen und Staatsdienern und korrupten Menschen. Müssen Sie der Ukraine da nicht ganz klar jetzt sagen, sorry, ihr seid einfach noch nicht so weit?
Was wir sagen müssen ist, wie können wir diese Probleme lösen, gemeinsam? Das haben wir ja in der Vergangenheit auch zwischen 98 und 2004 mit Polen, mit der Tschechei, mit Slowakei gemacht. Also das ist die Möglichkeit, die EU immer hat, Reformen zu erzwingen, die dazu führen, dass Demokratie und Rechtsstaat gestärkt werden. Und das können wir auch mit der Ukraine machen.
Das sagt Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit für uns genommen haben.
Gern geschehen.